Ja, ich mache jetzt mal weiter bei dieser kleinen Serie um die Frucht des Geistes. Und ich lese das nochmal aus dem Galaterbrief 5, die beiden Verse 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und heute habe ich mir mal die Treue rausgegriffen. Und die Treue ist ja wie die anderen Teilfrüchte, muss man ja sagen, auch ein Kennzeichen, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Was aber heißt das genau? Und was ist das Besondere? Und ich fange jetzt mal mit der Treue Gottes zu uns an. Gott ist treu. Treue ist Teil seines Wesens, seines Seins, weil Liebe ja sein Wesen ist und Treue ein Teil der Liebe ist. Es gehört einfach unabänderlich zu ihm. Er steht treu zu uns, er wendet sich niemals ab von uns, selbst wenn wir so richtig untreu sind und Mist bauen oder uns sogar ganz von ihm abwenden. Gott ist treu und Jesus ist die Treue in Person. Er ist ja die Person, die wir auf der Erde auch eine Zeit lang hatten und der jetzt Sohn Gottes ist. Er ist die Treue in Person. Es gibt ein Lobpreislied, was ich wirklich sehr liebe, was wir auch im Bestand haben. Und da lese ich euch noch mal den Text vor, dann erinnert ihr euch auch an das Lied. Du bleibst an meiner Seite. Du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu. Und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft. Obwohl ich schwierig bin, hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag. Bist du treu, Herr. Unerschütterlich hält deine Treue mich. Du bleibst mir treu. Ich finde dieses Lied fasst so wunderbar zusammen, was das bedeutet, dass Gott treu ist, was das für unser eigenes Leben bedeutet. Und natürlich stimmt es, Gottes Treue ist immer da. Er ist verlässlich, er ist unveränderlich, er ist unerschütterlich, singen wir dann in dem Lied auch. Und darauf können wir uns verlassen, das ist unsere Bank, das ist unser fester Fels. Das ist schon mal toll. Wenn ich jetzt uns Menschen betrachte, da sind wir allerdings etwas unzuverlässiger. Wir sind unvollkommener, leider. Gott hat uns unvollkommen geschaffen. Natürlich wären wir lieber vollkommen, aber dann würden wir ihn ja gar nicht mehr brauchen. Er wünscht sich aber, dass wir in seiner Liebe, in seiner Kraft und in seiner Hilfe leben. Und deswegen kann dann auch schon mal was schiefgehen bei uns. Treue gibt es irgendwie auch bei Nichtchristen. Offenbar gibt es so eine Basisausstattung mit diesen verschiedenen Teilfrüchten des Geistes. Denn egal ob glaubend oder nicht, wir alle sind ja ursprünglich geschaffen, um in einer Beziehung zu Gott zu leben. Es gibt also offensichtlich auch bei allen anderen Menschen, die ja auch von Gott geschaffen sind, eine Art Basisausstattung. Aber der für mich wirklich große Unterschied liegt darin, dass wir als aktive Kinder Gottes, als aktive Christen treu in der Liebe zu unserem Gott hin leben dürfen. Für uns hat nämlich damit, neben den anderen Teilfrüchten, auch die Treue ein Ziel. Ein Ziel, nämlich die Beziehung zu Gott und zu seiner Liebe. Wir lieben, weil Gott uns liebt. Wir sind treu, weil er treu ist. So ist zumindest der Plan. Und durch den Heiligen Geist müssen wir das Leben mit diesen Früchten, mit dieser Frucht eben nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern der Heilige Geist wird uns dabei führen. Leider sind eben durch diese Unvollkommenheit auch Christen trotz des Heiligen Geistes nicht davon verschont, untreu zu werden. Das ist aber leider einfach eine Angriffsfläche des Widersachers, um uns von Gott abzuhalten. Wenn es passiert, ist es aber doch die Frage, was machen wir dann mit diesem Fehler, mit dieser Schuld? Vor allen Dingen, was macht Gott, wenn uns so etwas passiert? Und solche Erfahrungen bleiben nicht mal ganz großen christlichen Leitern erspart. Ich berichte jetzt von Gordon MacDonald, das ist einer meiner Lieblingsautoren, der ist auch inzwischen Mitte 80, der ist Pastor gewesen und in seinem Wesen natürlich immer noch Pastor und ist Autor halt. Und der hat tatsächlich beim Thema Treue versagt. Er berichtet in seinen Büchern von einem Fall von Untreue gegenüber seiner Frau. Eine Affäre, einmalig, aber vorhanden. Es war, und das ist ja sehr nachvollziehbar, eine sehr schwere Zeit für beide, für ihn und für seine Frau. Beide haben Zeit gebraucht, um ihre Beziehung neu aufzubauen. Und er berichtet zurückblickend, sie ist enger und vertrauter geworden als je zuvor. Und er hatte sich als Pastor dann auch aus dem Predigtdienst zurückgezogen. Aber nach 2 Jahren etwa, habe ich gelesen, hat ihm jemand aus der Gemeinde gesagt, predige uns von dem Gott der zweiten Chance. Predige uns von dem Gott der zweiten Chance. Und das ist seitdem eins seiner Hauptthemen geworden. Der Gott der zweiten Chance. So viele Menschen brauchten genau das, dass sie nach einem Sturz bei Gott neu anfangen konnten. Aus dieser scheußlichen Verfehlung, und das ist ja nun wirklich schlimm, hat Gott Gutes gemacht. Und by the way, der Widersacher auf der ganzen Linie versagt. Die Ehe ist nicht auseinandergegangen, sondern noch viel fester im Schutz Gottes geworden. Und der Predigtdienst über den Gott der zweiten Chance ist mit viel, viel Segen begleitet worden. Ja, wir können treu oder eben auch untreu sein. Aber wir bekommen das dann eben auch vom Heiligen Geist gezeigt. Er weist uns auf den Fehler hin. Der Widersacher dagegen, der versucht uns nach einem Fehler zu vernichten. Du hast versagt, aus dir wird nie was, du kannst es auch gleich lassen. Gott wird uns auf den Fehler hinweisen. Und die Gelegenheit geben, umzukehren, neu zu starten und das wieder neu von seiner Liebe umfangen zu lassen. Was für ein Vorrecht für uns Kinder Gottes. Meine Güte. Der Gott der zweiten Chance und der dritten Chance und der vierten Chance. Petrus hat gefragt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal? Und Jesus sagte zu ihm, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Also diese letzte Zahl, die gibt es auch in verschiedenen Übersetzungen unterschiedlich, aber heißen tut es immer wieder, ganz oft, unzählbar oft. Und Jesus spricht ja immer vom Himmel. Und wenn er sagt, nein, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal, dann dürfen wir auch einfach immer wieder scheitern, weil das ist Gottes Sicht auf die Dinge. Weil wir unvollkommen sind, dürfen wir immer wieder zu ihm kommen. So ist unser Gott. Das meint natürlich jetzt nicht, dass wir Scheitern als Sport ansehen sollten. So nach dem Motto, ich bin diese Woche schon 5-mal gescheitert und du? Nein, natürlich nicht. Aber wenn es passiert, dann dürfen wir neu starten. Wo soll ich eigentlich treu sein? Könnte ja auch die Frage lauten, was sind das eigentlich für Themenfelder? Ich lese uns jetzt mal aus dem Matthäusevangelium, aus dem 24. Kapitel, ein paar Zeilen ab Vers 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr eingesetzt hat, damit er dem Gesinde zur rechten Zeit gibt, was sie zu essen brauchen? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Amen, das sage ich euch, er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht schlecht ist und denkt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, wenn er mit Trinkern Gelage feiert, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Heucheln zuweisen. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Hier geht es natürlich um einen bäuerlichen Zusammenhang. Ein Knecht, der dem Gesinde etwas zu essen gibt. Der Knecht hat die Aufgabe, diesem Gesinde zu essen zu geben und eben alles zu verwalten, was dem Herrn gehört. Also könnten das doch, wenn wir das mal auf uns übertragen, auch einfach die Aufgaben sein, in die Gott dich und mich gestellt hat, uns gestellt hat. Am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, überall wo wir sind. Dort treu sein. Und im Gleichnis heißt es, der Herr wird dich, wenn du treu bist, zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Was meint Jesus damit? Also ich erkläre mir das so, dass es um ein reiches und erfülltes Leben im Reich Gottes geht. Jetzt schon und später auch. Dass wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu da sein können und den Reichtum seines Reiches schmecken können und verwalten. Es steht uns nämlich zur Verfügung. Also Treue gegenüber Gott hat einen großen Lohn. Das wird auch aus diesem Gleichnis deutlich. Das ist auch, also unter anderem eben auch im Matthäusevangelium, das lese ich jetzt nicht im Ganzen, das kennt ihr einfach gut. Da geht es um die Talente. Der eine kriegt 5, der zweite Diener kriegt 2 Talente und der dritte kriegt 1 Talent und der verbuddelt das dann und die anderen verdoppeln ihren Einsatz sozusagen. Und da ist es ja so, dass die ersten beiden Diener wirklich zuverlässig sind, fleißig, besonnen, klug und damit eben auch treu. Und sie erhalten von ihrem Herrn Lob. Du bist ein tüchtiger und ein treuer Diener. Du warst im Kleinen zuverlässig, ich will dir große Aufgaben geben. Treue lohnt sich. Interessanterweise wird der dritte Diener nicht als treu oder untreu bezeichnet, sondern nur als schlecht und faul. Er hat aber doch eigentlich nichts Verwerfliches mit dem Geld seines Herrn angestellt. Das kriegt er ja wieder, der Herr, in dem Gleichnis. Aber er hat seinen Auftrag, seine Aufgabe, nämlich das Geld zu verwalten, nicht ausgeführt. Und das ist untreu in Gottes Augen. Die nächste Stufe wäre ja sonst gewesen, dass er das Geld seines Herrn einfach für sich selber verwendet hätte. Das wäre dann nicht nur Untreue, sondern Veruntreuung. Was für ein Wort. Veruntreuung. Also eine aktive Untreue, die nicht nur einfach passiert, sondern die angestrebt wird. Aber er hat das eben nicht getan. Er hat nur einfach nichts mit dem Geld angestellt, außer es zu verbuddeln. Gott belohnt Treue, auch in diesem Gleichnis. Du hast dich im Kleinen bewährt, ich will dir nun große Aufgaben geben. Gott fordert uns heraus. Aber er überfordert uns nicht. Das machen wir nur selber. Aber Gott tut das nicht. Und wir können das alles lernen vom Heiligen Geist. Der führt uns, der lebt in uns. Und die Frucht des Geistes ist dann eben auch Treue. Treue zu können, sozusagen. Nichts müssen wir davon aus eigener Kraft können. Und dann kann Treue einfach heißen, dass wir uns Gott für seine Aufgaben, die er für uns hat, jeden Tag neu zur Verfügung stellen. Dann, das ist treu, immer wieder ihm zur Verfügung stellen. Und viele von uns, die ich jetzt auch so am Telefon schon gehört habe, ganz logisch, wir alle sind ja auch in vieler Hinsicht treu. Wir kennen einander ja oft schon Jahrzehnte aus dem treuen Besuch hier in der Gebetsgruppe, jetzt über die Telco, aber auch in Präsenz natürlich, vor Corona immer. Oder ihr seid in euren Gemeinden seit vielen Jahren treu, aktiv. Oder ich bin zum Beispiel seit bald 50 Jahren in demselben Chor. Das ist Treue irgendwie. Und sowas kennt ihr sicher auch aus euren eigenen Zusammenhängen. Oder ihr seid seit Jahrzehnten mit eurem Partner verheiratet. Kleine und große Treue in kleinen und großen Aufgaben, in guten und in schlechten Zeiten. Unser Lebensstil ist tatsächlich auch von Treue geprägt. Und ja, bewähren oder zeigen wird sich Treue vor allem dann, wenn es eng wird, in schlechten Zeiten. Weil dann ist es nämlich wirklich auch ja, durchaus schwer oder hart oder angefochten. Da bewährt sie sich dann. Der Oberbegriff für die Treue bleibt die Liebe. Und die Liebe Gottes zu dir, aber auch deine Liebe zu Gott und zu seinen Menschen. Das ist der Oberbegriff. Und darin entsteht die Treue. Und aus dieser Treue wird sich das, aus dieser Liebe wird sich mit Hilfe des Heiligen Geistes diese Treue, die in uns angelegt ist, immer weiterentwickeln. So ist unser Gott.